Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Schlaf wird überschätzt. Wir haben lange durchgemacht, um jetzt heute pünktlich einen Haushaltsentwurf vorlegen zu können. Außerdem haben wir natürlich ein Motiv gehabt. Wir wollten unbedingt vor dem heutigen Spiel unserer Mannschaft auch fertig sein. Das alles hat geklappt und insofern können wir Ihnen was berichten.
Ja, wir können auch was berichten. Schlaf wird überschätzt, sagt der Bundeskanzler da. Wir melden uns zum Politik-Podcast direkt aus dem Bundestag. Folge 376, Habemus Haushalt. Ja, Schlaf wird überschätzt. Mein Name ist Frank Capellan. Ich bin hier mit Gudula Geuter, die mir gegenüber sitzt, und Jörg Münchenberg. Wir drei waren seit 6 Uhr heute Morgen auf der Fraktionsebene, 3 Etagen über uns. Und hatten uns da versammelt, weil eben die SPD-Fraktion und auch die Grünen zu einer Sondersitzung geladen hatten. Da sollte der Bundeskanzler bzw. Robert Habeck, der Vizekanzler, erklären, wie denn dieser Haushalt nun aussehen soll. Wir hören das im Hintergrund. Der Bundestag ist auf der Zielgeraden. Man hat den letzten Tag vor der Sommerpause, und das war das ganz große Ziel auch der Bundesregierung, auch des Kanzlers und auch die Forderung etwa vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, diesen Haushalt noch vor dem Gang in die Sommerpause auf den Weg zu bringen. Was dabei rausgekommen ist und wie das Ganze bewertet wird, darüber wollen wir in dieser Runde sprechen. Ja, wie geht's euch? Also ich hatte gerade einen großen Durchhänger. Müdigkeit. Jörg, du hast die Pressekonferenz verfolgt mit Habeck, Scholz und Lindner. Und da fragt man sich ja auch, wie machen die das? Die haben bis 5 Uhr verhandelt.
Genau. Das
um 7 Uhr waren sie wieder hier oben.
Genau. Also ich meine, da werden alte Erinnerungen wach an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja auch berühmt war für ihre Nächte, die sie da durchgemacht hat. Wobei man hat es, finde ich, jetzt schon ganz gut gesehen. Also der Kanzler, fand ich, sah gut aus. Lindner und Habeck waren schon deutlich von der Müdigkeit gezeichnet, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, so unterm Strich überwiegt schon die Erleichterung, dass man es tatsächlich gewuppt hat, jetzt so knapp vor der Sommerpause. Weil die Einmeldung kam ja morgens um 6 dann, dass es eben wirklich tatsächlich diesen weißen Rauch gibt. Und es war ganz klar, du hast es erwähnt, Frank, die SPD hat wahnsinnig Druck gemacht. Die Bundestagsfraktion hat den Kanzler faktisch einbestellt für heute in den Bundestag, in die Fraktion. Und insofern war der Druck im Kessel schon gewaltig, Gudula.
Der Druck im Kessel war gewaltig und das war ein selbstgemachter Druck der SPD, würde ich sagen. Wir hatten ja schon einen Termin, der verflossen war. Wir haben jetzt einen nächsten anstehenden Termin, in dem diese ja nur Eckpunkte für den Haushalt, die wir jetzt vor uns haben, jetzt ins Kabinett kommen. Und vor allem die FDP, aber mehr oder weniger auch die Grünen, also mit unterschiedlichen Akzenten, haben immer wieder betont, rechnerisch und rechtlich muss das eigentlich nicht sein, dass man das jetzt so übers Knie bricht. Aber Rolf Mützenich hat in seinem Statement heute auch noch mal gesagt, wir sind der Haushaltsgesetzgeber, wir sind das Parlament und wir können nicht in die Sommerpause gehen, ohne dass wir eine Vorlage haben, in der wir uns ja nicht tatsächlich Sommerpause, sondern sitzungsfreie Zeit eben dann doch mit diesem Regelwerk beschäftigen. Und der Druck kam sicherlich erstmal daher, dass man solche Ankündigungen gemacht hat und jetzt auch dem Wähler gegenüber, dem Bürger gegenüber nicht sagen kann, wir kriegen das nicht hin. Es war aber auch einfach der Druck, glaube ich, vor allem der SPD-Fraktion, auch an den eigenen Kanzler jetzt mal zu liefern. Und das heißt natürlich auch, möglichst weit zu kommen in den Inhalten, die man sich selber wünscht. Und es hatten ja außerdem auch die Grünen heute eine Fraktionssitzung gemacht, haben sich da aber mehr oder weniger rangehängt. Und ich glaube, das war natürlich auch den Grünen wichtig, dass man die Abgeordneten informieren kann. Das war aber nicht verbunden mit diesem Forderungsdruck an den eigenen Verhandler Robert Habeck, während, wie gesagt, die FDP das von Anfang an lockerer genommen hat und auch heute nur eine Online-Sitzung gemacht hat.
Was ich mich allerdings gefragt habe, ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass wir auch schon so ein paar Grundzüge zumindest erfahren würden. Wo wird denn jetzt wirklich wie viel gespart? Wir haben gehört, da war Annalena Baerbock, die Außenministerin, stinksauer, dass sie in ihrem Etat bei der humanitären Hilfe beispielsweise kürzen sollte. Die Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD ebenso, die sollte anderthalb Milliarden abgeben. All das erfahren wir ja gar nicht. Das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen raus, aber wir erfahren es dann nach der Kabinettssitzung am 17. Juli. Lindner, der Finanzminister, hat heute gesagt, das ist kein Sparhaushalt, weil wir ja vieles, müssen wir gleich drüber sprechen, Jörg, auf den Weg gebracht haben. Auch ein Wachstumspaket, das gehört ja dazu. Das sagt ja die Koalition, sagen die Spitzen rauf und runter. Dann war der Begriff zu hören, technischer Haushalt. Also man hat, ich würde sagen, mit Tricksereien, mit finanzpolitischen Tricksereien, Rolf Mützenich hat von Kunstgriffen gesprochen, man hat Geld locker gemacht. Und Lindner, ich fand das ganz witzig, jetzt eben in der Pressekonferenz, deswegen würde ich es gerne nochmal einspielen. Lindner wurde dann gefragt und auch der Bundeskanzler, nachdem der Finanzminister gesagt hatte, Mai, oh Mai, wir haben uns 23 Mal getroffen im Kanzleramt, insgesamt 80 Stunden. Und trotzdem fragte dann ein Kollege, hat das so lange gedauert? Der Kanzler meinte dann das dazu.
Es ist so ein gelungenes Kunstwerk, dass wir auch schon ein bisschen Zeit darauf verwenden wollten.
Darf ich dann noch mal fragen, wie Sie die 80 Stunden verbracht haben miteinander und die 13?
Wir haben die ganze Zeit über alle möglichen Fragen der Haushaltspolitik gesprochen, sehr intensiv diskutiert. Wir haben wirklich jeden Stein umgedreht.
Tja, Jörg, das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Was haben die so lange gemacht, wenn es eigentlich nur um Neuberechnungen ging? Oder wie muss ich das verstehen?
Also ich glaube, das Problem, vor dem die drei gestanden sind, da haben ja noch jeweils einen Staatssekretär und der Kanzleramtsminister waren ja auch noch dabei, war, dass das Paket schon größer ist. Also wir haben ja nicht nur den Haushalt 2025, wir haben auch einen Nachtragshaushalt 2024. Da hat man jetzt auch nochmal 11 Milliarden Euro mobilisiert. Das hilft natürlich dann auch für 2025 ein Stück weit. Kann man vielleicht auch nochmal drauf schauen. Dann war immer das Problem, dieses ganze Gefeilsche lief ab im Sinne von, wir müssen die Schuldenbremse aber einhalten. Das war die Vorgabe der FDP. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein richtig harter Brocken, dieses Dynamisierungspaket. Also man will ja die Wirtschaft anschieben. Darauf hat man sich jetzt geeinigt. 49 Einzelmaßnahmen, die wollen wir jetzt nicht alle durchdeklinieren. Aber da geht es angeblich drum, 0,5% an Wachstum soll dieses Paket mobilisieren. Und da hatten natürlich auch die drei Parteien jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich will nochmal auf den Punkt eingehen, Frank, was du gesagt hast, weil der Finanzminister eben auch gefragt worden ist, ja, wir haben doch die ganze Zeit über Löcher gesprochen, 25, 30, 40 genau. Milliarden Euro. Was ist mit dem Geld denn passiert? Und da hat der Finanzminister so ein bisschen, ja, ich fand es schon sehr blumig geantwortet, da können wir vielleicht ganz kurz noch mal reinhören.
Wie haben wir es vermocht, im Rahmen der Verfassung zu wirtschaften, indem wir mit viel Arbeit die Kolleginnen und Kollegen auf den Finanzplan, weitgehend auf den Finanzplan haben verständigen können und indem wir jeden Stein im Bundeshaushalt umgedreht haben, um zu schauen, wo Ausgaben reduziert werden können und wo auch Aktualisierungen geringere Vorsorgen beispielsweise ermöglichen.
Naja, das ist schon diese Haushaltstrickserei, die da so ein bisschen anklingt, wie du das, Frank, salopp formuliert hast. Also es gibt zum Beispiel eine globale Minderausgabe, das heißt, man sagt einfach, wir haben da noch ein Loch. Das ist milliardenschwer und da hofft man jetzt drauf, dass einfach Mittel nicht abgerufen werden, dass man das sozusagen dann im Laufe der Zeit wird einsparen können, weil die Mittel nicht abfließen. Oder es gibt weniger Zinszahlungen, zum Beispiel, weil die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt hat. Aber es kann natürlich wieder ganz anders sein. Die Zinsen können auch wieder steigen, dann kann sich das alles wieder verschieben. Also da ist so ganz viel Haushaltsarithmetik gemacht worden, mit der man zumindest einen Großteil der Löcher hat stopfen können. Aber wie gesagt, es bleibt Restrisiko oder Achim Post hat es bei uns heute im Deutschlandfunk so gesagt, das Ganze ist so auf Kante genäht und die Nähte können natürlich auch ganz schön platzen. Ganz
schnell. Achim Post, Sozialdemokrat, Haushaltspolitiker, den wir da zu Gast hatten heute Morgen. Aber die Ironie der Geschichte ist ja für mich, die schlechte Konjunktur, die ja allgemein beklagt wird, dass es wirtschaftlich runter, abwärts geht in Deutschland, die schlechte Konjunktur mit geringeren Steuereinnahmen, gestiegenen Ausgaben, hilft jetzt dieser Ampelkoalition aus dem Schlamassel, oder?
Ja, das ist also einfach ein Teil der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse hat eine sogenannte Konjunkturkomponente, die sozusagen so ein bisschen atmen helfen soll beim Haushalt, dass man eben in schlechten Zeiten kann man mehr ausgeben, in guten Zeiten sinkt sozusagen der Grad der Neuverschuldung. Und das hilft eben jetzt ganz enorm. Und man will an diese Konjunkturkomponente noch mal rangehen, will die so ein bisschen umbauen. Das kann auch der Bundestag mit der einfachen Mehrheit machen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und da kann man natürlich auch noch ein paar Milliarden rauspressen. Also auch das gehört zu diesem Großkonstrukt Haushaltskosmetik, sage ich mal.
Und wenn wir bei Haushaltskosmetik sind, wissen wir nun, glaube ich, alle drei nicht ganz zu beurteilen, wie tragfähig das ist und wie lange das halten wird. Und zumindest Herr Mützenich scheint das auch nicht wirklich zu wissen. Zumindest hat er das eben in seinem Statement so bewertet.
Deswegen behalte ich mir dieses Instrument auch weiterhin vor. Weil wenn ich es richtig gehört habe, sind ja eine Menge Kunstgriffe auch notwendig gewesen, um von einer Lücke von 40 Milliarden dann auf 10 Milliarden zu kommen und jetzt offensichtlich so auskömmlich ist, dass man ohne den Überschreitungsbeschluss wird arbeiten können.
Da war das Wort von den Kunstgriffen von Rolf Mützenich und Gudula, du hast es gerade gesagt, Notlage, das behalte ich mir vor. Und das habe ich heute Morgen auch so empfunden, als er das gesagt hatte, er spricht in die eigenen Reihen. Er koffert aber auch gegen die FDP, denn die wollte das ja nicht. Notlage bedeutet ja, auf dem Boden des Grundgesetzes, auf dem Boden der gesetzlich verankerten Schuldenbremse könnte man sagen, wir haben Krieg, wir haben 30 Milliarden Euro, die wir für die Ukraine aufbringen müssen. Das ist eine Notlage, eine besondere Lage, so hat er es gesagt. Und diese 30 Milliarden Euro an neuen Schulden nehmen wir auf.
Wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, dass innerhalb der Koalition umstritten ist, ob man das wirklich machen kann unter dem Grundgesetz, da die Situation in der Ukraine jetzt in diesem Haushalt nicht völlig überraschend ist, können wir hier mal offen lassen. Nur in der Ampel ist das eben umstritten und deswegen auch ein Argument für die FDP, dass man sich eben auch gegen dieses Instrument der Notlage in dem Zusammenhang gesperrt hat. Aber du sagst, Mützenich koffert gegen Lindner. Das hat er ja an anderer Stelle noch viel mehr getan. Da muss man sich den Namen Lindner dazu denken, der Bundesfinanzminister ist, in dem scheinbar nachdenklichen Ton, den Mützenich ganz zu Anfang seiner Stellungnahme gebracht hat.
Dass so früh der Bundeskanzler sich mit allen Fachministerinnen und Ministern hat einschalten müssen, dass das gelingt, spricht nicht unmittelbar für denjenigen, der für diesen Haushaltsentwurf dann auch unmittelbar Verantwortung trägt.
Also das ist die Begleitmusik dieser Einigung, die man sich jetzt zu dritt, also das heißt Scholz, Habeck, Lindner, bemüht als große Einigung vorzustellen und die gleichzeitig von den Fraktionen teilweise hochgelobt, teilweise hinterfragt wird. Und das ist eben dann gleichzeitig die Frage nach der Perspektive, wie es weitergeht mit diesem Haushalt.
Wobei, vielleicht sollte man das auch noch mal so erklären. Also nach solchen Mammut-Einigungen kriegt man dann ja als Journalist aus den verschiedenen Lagern immer Papiere zugesandt. U2 heißt das dann. Das heißt also nur ganz allgemein die Quelle zu verwenden, aber nicht genau, wer es gesagt hat. Und da versucht natürlich jeder, also FDP, SPD und Grüne, noch mal sozusagen ihren Sieg, ihren vermeintlichen, ihren Erfolg besonders hervorzuheben. Also man kriegt dann immer einen Wust von Papieren, wo jede Seite versucht, sozusagen den eigenen Erfolg herauszuheben. Ich wollte nur noch einen Punkt sagen zu der Schuldenbremse, was man, glaube ich, schon auch ein bisschen im Kopf behalten muss. Wir hatten eben letztes Jahr das Urteil Bundesverfassungsgericht zu diesen 60 Milliarden, die da unerlaubt verschoben worden sind in den Klimatransformationsfonds. Und das war für den Finanzminister schon ein einschneidender Moment. Das hat ihn unglaublich geprägt, seine Amtszeit, natürlich auch sein Amt ein Stück weit beschädigt, ihn als Person beschädigt auch, dass er sich dazu hat breitschlagen lassen. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, warum die FDP da so knallhart an diesem Punkt einfach auftritt, weil Lindner auch immer wieder betont hat, er wird nie mehr ins Risiko so einsteigen, dass er sagt, er macht einen Haushalt, der dann am Ende doch wieder in Karlsruhe landen könnte. Also das nur zur Erklärung, warum der Finanzminister an diesem Punkt eigentlich so kompromisslos aufgetreten.
Gudula, du hast es ja eben auch angedeutet, Notlage, das muss man auch begründen, verfassungsfest begründen. Ne? Ja. Das fällt ja jetzt nicht vom Himmel, der Krieg.
Ja, nur was ich auch noch mal wichtig finde bei diesem Begriff der Notlage und dem Umgang mit dieser Notlage, ist, wie von beiden Seiten, ich würde die Grünen hier jetzt mal außen vor lassen, die da irgendwo in der Mitte stehen, aber wie von SPD und FDP das auch im Vorfeld als Kampfargument, so als wären wir in einem Entweder-Oder genutzt wurde. Es schien jetzt irgendwie so, als könne man nur zu einem Haushalt kommen, als würde man entweder sagen, wie die SPD, wir brauchen diese Notlage, sonst kriegen wir keinen Haushalt hin. Also wir brauchen diese Konstruktion über die Notlage. Oder wie die FDP, das geht überhaupt nicht und es müssen alle viel mehr sparen. Der Weg, den man nun tatsächlich wählt, ist natürlich auch viel sparen. Es ist aber auch auf einmal das Heben von Schätzen, die man natürlich auch vorher gesucht hat wahrscheinlich, die man auch hätte suchen können. Das heißt, es wurde hier ein Gegeneinander aufgebaut, das sich nun irgendwie auf wundersame Weise, und wir haben noch nicht so ganz verstanden, genau, wie aufgelöst hat. Was natürlich nicht, du hast natürlich recht, Jörg, dass das das Erschrecken des Finanzministers war, der dafür auch sein Gesicht hinhalten muss und dem das nicht wieder passieren soll, der aber gleichzeitig natürlich damit auch hausieren gegangen ist.
Natürlich.
Dass er auf jeden Fall die Schuldenbremse einhalten will und diese Notlage nicht nochmal haben will.
Frank, du beobachtest ja die SPD. Mich würde schon nochmal interessieren, was treibt Rolf Mützenich, der ja auch heute, obwohl ja faktisch klar war, es steigt weißer Rauch auf, man hat die Einigung sicher hinstellt und dann trotzdem loskoffert gegen die FDP und weiterhin die Drohung des Haushaltsnotstands in den Raum stellt. Also was treibt er, wohin will er? Also steht er eigentlich noch hinter dieser Ampel?
Ja, ich habe mich das auch gefragt, was treibt ihn? Also er fühlte sich, glaube ich, schon im Stich gelassen, immer wieder mal vom Bundeskanzler. Das Verhältnis ist meiner Ansicht nach nicht mehr das Allerbeste. Da wurde auch dem SPD-Fraktionsvorsitzenden die Pistole immer wieder auf die Brust gesetzt. Da musste man dann ratzfatz, als es die Bauernproteste gab, da musste man ein Agrarpaket aushandeln und so. Da fühlte er sich, glaube ich, nicht mitgenommen und demonstriert natürlich jetzt, wir, das Parlament, die SPD-Fraktion, wir sind der Haushaltsgesetzgeber. Wir nicken das jetzt nicht einfach ab und wir gucken uns das nochmal an, ob das wirklich so gut ist. Und da geht's ja dann sicherlich auch nochmal um die Kürzungen in den Einzeletats. Da wissen wir ja auch, dass Mützenich auch dem riesigen Plus bei der Verteidigung doch ein wenig skeptischer gegenübersteht als andere auch in der Partei. Leute wie Ralf Stegner beispielsweise, die immer wieder sagen, wir müssen verhältnismäßig auch die Entwicklungshilfe da bedenken und dürfen da nicht den Rotstift ansetzen. Ich habe mich das auch gefragt, insofern, dass natürlich jetzt auch gesagt wird, wir haben einen Haushalt, da haben wir, glaube ich, 100 Milliarden, sagte Lindner, an Investitionen. Wir haben eine Menge Geld locker gemacht. Wir haben dieses Wachstumspaket, Konjunkturpaket. Jörg, du hast es angedeutet, 0,5% Wirtschaftswachstum soll das bringen. Und da wurde ja dann auch der Kanzler gefragt und Habeck wurde dann auch mal gefragt, ja, wie sollen das laufen? Was trägt denn dazu bei? Und vielleicht sollten wir auf die Punkte nochmal eingehen, die da drin stehen. Da sagte Habeck beispielsweise, mir ist ganz wichtig, was da in Sachen Arbeitsmarkt passieren soll. Genau. 100.000 Leute in Arbeit zu bringen, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu bringen, das ist die größte Stellschraube für mehr Wachstum. Aber meine Herren, das kostet ja auch Geld, oder?
Das stimmt, aber der Punkt ist natürlich der, die Hoffnung, die dahinter steht, ist, dass man sagt, wenn mehr Menschen in Arbeit kommen, dann bedeutet das höhere Steuereinnahmen, dann bedeutet das Abgaben an die Sozialkassen. Also das ist sozusagen der Hintergedanke, der da steht und dass man hofft, wenn man am Arbeitsmarkt einen Impuls setzen kann, dann hat das einen ganz großen Effekt. Da ist sicherlich auch was dran. Aber es sind halt viele kleinteilige Maßnahmen. Also Rentner sollen jetzt steuerlich entlastet werden, wenn sie dann über ihr Rentendasein trotzdem noch einen Job aufnehmen. Bei Bürgergeldempfängern soll es eine Art Prämie geben. Das war ja immer auch ein Vorwurf, dass man gesagt hat, da gibt es zu wenig Anreize, wieder einen regulären Job zu nehmen, weil die zu wenig behalten dürfen von dem, was sie dann dazu verdienen. Also auch da will man den Bürgergeldempfängern, wenn sie eben einen Job aufnehmen, zum Bürgergeld was dazu verdienen, dass sie da besser dastehen, mehr behalten dürfen. Man will Facharbeitskräften, die kommen, einen Steuerbonus bezahlen. Das ist ja auch ganz interessant.
Das finde ich auch interessant.
Ist
das
auch ein
kennt
Punkt.
Man aus Ländern wie Italien.
Ja.
Das ist in Deutschland eigentlich ungewöhnlich.
Das ist aber ein Punkt, ich glaube, der wird noch für ganz viel böses Blut sorgen. Also das ist eine Idee, die habe ich schon öfters gehört aus der FDP. Aber ich glaube mir gerade, da wird SPD und Grüne werden sich das sicherlich noch mit schwer tun. Also das sind so Maßnahmen oder es gibt dann noch eine besondere Prämie für E-Autos. Das ist auch in diesem Wachstumspaket damit drin. Also E-Autos, die jetzt speziell betrieblich genutzt werden. Also es ist ein ganzes Sammelsurium von verschiedenen Maßnahmen. Also ich tue mich damit ein bisschen schwer, das zu quantifizieren. Also weil man kann sich das selber ja vorstellen. Also wie will man da ausrechnen, dass so ein Paket dann 0,5% mehr Wachstum generiert? Also das ist schon, finde ich, so ein Platzhalter, den muss man, glaube ich, mit sehr großer Vorsicht genießen.
Möglicherweise ist das ja auch eine Beruhigungspille auch des Bundeskanzlers in Richtung Sozialdemokratie, die ja auch immer das Soziale betont haben. Da ist man jetzt auf den Trichter gekommen, wir müssen das Kindergeld nochmal erhöhen, 5 Euro. Pro Monat.
Auch für die Grünen ganz wichtig natürlich.
Auch für die Grünen wichtig, genau, Kinderfreibetrag wird
angehoben. Insgesamt, genau, also nicht nur die konkreten Leistungen, die es gibt, sondern es gibt auch mindestens einen Prüfauftrag, auf jeden Fall eine nicht ganz verbindliche, aber recht weitgehende Erklärung, die da sagt, dass in Zukunft Kindergeld und Kinderfreibetrag auch aneinander gekoppelt werden könnten. Das ist eben so eine perspektivische Gerechtigkeitsfrage aus Sicht der Grünen, weil ja bekanntermaßen Kinderfreibetrag eben die Leute ab einer gewissen Steuerlast, das heißt eben auch ab einem gewissen Einkommen bekommen und das eben nicht immer erst politisch entschieden werden muss, hinterher gehoppelt, dass dann auch das Kindergeld steigt. Also da sind ein paar solche Komponenten drin, die für dieses soziale Kinder, Familie, für diesen Bereich, für die Grünen sehr wichtig sind.
Das war ja auch der Dreiklang, den der Wirtschaftsminister heute dann so formuliert hat. Das waren seine Prioritäten.
Mit dem kleinen Fragezeichen, ob damit nicht de facto auch mehr oder weniger die Kindergrundsicherung als Herzensprojekt der Grünen abgeräumt ist. Das wurde heute verneint. Das sei noch weiter im Parlament. Das würde noch beraten. Das ist aber etwas, was möglicherweise sozusagen in der Logik dieser Entscheidung steht, dass man sagt, wir haben das jetzt anders geklärt.
Und dann sind wir vielleicht wieder bei Rolf Mützenich, dem Sozialdemokraten, und seiner Motivation, vielleicht vorzubauen, heute nicht alles so schön und einvernehmlich darzustellen, weil er ja möglicherweise auch die berechtigte Sorge haben kann. Und dann kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Thema, was ja auch in diesem Haushalt eine Rolle spielt. Die Verteidigungspolitik, die Sicherheitspolitik, die Milliarden auch für die Ukraine, die weiter benötigt werden. Vorgestern im Haushaltsausschuss wurde auf den Weg gebracht, dass mehr als 100 neue Leopardpanzer angeschafft werden. All das, und man weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und deswegen sagt Mützenich sicherlich auch, wir müssen uns dieses Instrument Notlage auch weiterhin vorbehalten. Ich will das tun. Was ist beispielsweise, wenn Trump gewählt wird als US-Präsident und aussteigt aus der Hilfe für die Ukraine? Dann kommt möglicherweise viel mehr noch auf Deutschland zu. Und da hat dann auch der Bundeskanzler, was die Verteidigung angeht, sich erklärt zum 2%-Ziel heute Morgen. Und das war schon bemerkenswert, denn man muss ja sagen, Boris Pistorius war in diese Haushaltsverhandlungen gegangen mit einer Mehrforderung, einem Plus von 6,5 Milliarden Euro. Er bekommt jetzt so knapp 1,2 Milliarden Euro mehr. Und man sagt jetzt, das 2%-Ziel kann trotzdem eingehalten werden. Der Kanzler reist ja zum NATO-Gipfel nach Washington in der kommenden Woche. Da konnte er auch schlecht hinfahren und sagen, ja, mit den 2% klappt jetzt doch nicht. Aber die große Frage ist ja, wie geht das dann auch in den kommenden Jahren weiter, wenn das Sondervermögen, diese 100 Milliarden Euro 2027 komplett aufgebraucht ist. Und Olaf Scholz hat dann Folgendes gesagt.
Deshalb werden wir das 2%-Ziel der NATO in jedem Jahr voll erfüllen. Von 2028 an, also nachdem das Sondervermögen komplett ausgegeben sein wird, wird der reguläre Verteidigungshaushalt dann 80 Milliarden Euro umfassen, um die 2% weiterhin sicherzustellen.
Also eine starke Aussage. 80 Milliarden Euro Verteidigungsetat. Jetzt haben wir 50 Milliarden Euro. Ich habe eben gesagt, so 30 Milliarden nimmst du nicht aus der Portokasse. Und wie will man das so schnell aufwachsen lassen?
Das wurde er eben auch in der Pressekonferenz eben gefragt und hat dann gesagt, ja natürlich, für diese zukünftige Regierung wird das eine Herausforderung und darum bewerbe ich mich, um dann gleich darauf zu kichern.
Wobei, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, also meiner Einschätzung nach ist dieser Haushalt 25 also bemerkenswert im Sinne von, wie lange hat man jetzt gebraucht, um hier eine Einigung herbeizuführen. Aber die eigentlichen Herausforderungen für die nächsten Haushalte kommt eigentlich, also die nächsten Haushalte so rum, werden viel, viel anspruchsvoller. Wir haben die 30 Milliarden, die dann angeblich aus dem normalen, regulären Haushalt finanziert werden sollen. Also 30 Milliarden, das ist eine unvorstellbar hohe Summe bei einem Volumen, die der Haushalt eigentlich jetzt haben sollte oder jetzt hat, von 480 Milliarden. Wir haben dann irgendwann auch die Rückzahlung der Corona-Hilfen, das kommt auch. Wir haben dann auch die Rückzahlungen
Sondervermögen.
Sondervermögen, Bundeswehr, genau, danke Frank, genau. Das ist auch was, wobei der Finanzminister schon gesagt hat, das kann man so ein bisschen zeitlich strecken, aber heißt nur, dass die Ausgaben werden sich enorm auftürmen eigentlich in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt gesehen haben, was für ein Drama das war, dieser Haushalt 2025. Also dann stelle ich mir schon die Frage, wie soll das gehen? Und da sind wir natürlich dann wieder bei der Schuldenbremse, weil diese Debatte werden wir auf jeden Fall, das wird das Oberthema für die nächste Regierung werden.
Ich muss das kurz erklären, hier klingelt es wieder, weil wir eben in der Lobby des Bundestages sitzen. Hier wird es auch ein bisschen lauter, weil die ganzen Abgeordneten rauskommen. Hier holen sie sich aus so kleinen Regalen ihre Stimmkärtchen ab. Es gibt gleich eine namentliche Abstimmung im Bundestag, dann ertönt immer diese Klingel. Deswegen im Hintergrund jetzt hier etwas turbulent das Ganze. Gudula, du wolltest dich zu Wort melden.
Ja, ich hatte noch zu diesen kommenden Herausforderungen sagen wollen, dass das ja welche sind, die man auch jetzt schon sieht. Das ist ja der Grund, warum der Verteidigungsminister diese sehr viel höheren Ausgaben auch für sich in Anspruch genommen hatte. Das ist im Übrigen auch etwas, was die Grünen anmahnen.
Gerade im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit und auch der humanitären Hilfe wird aus unserer Sicht der Haushalt nicht der Lage im Land gerecht. Und wir hätten uns gewünscht, wenn wir auch mit der Union, mit Friedrich Merz hätten sprechen können, gerade mit Blick auf eine Reform der Schuldenbremse, damit der Haushalt hier die Realität des Landes besser abbilden könnte.
Das war Katharina Dröge, also die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, die hier eben mit der inneren und äußeren Sicherheit auch eben etwas ansprichst. Du hast es eben auch gesagt, Frank, wir wissen nicht, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Wir wissen nicht, wie der Krieg in der Ukraine und in der ganzen Region weitergeht, sodass die Frage auch einfach faktisch, unabhängig von politischen Befindlichkeiten, wie lange dieser Haushalt so halten kann und wie es in den nächsten Jahren geht, ohnehin im Raum steht, wo wir dann vielleicht und das vielleicht dann in einer neuen Legislaturperiode doch wieder in ganz anderer Weise bei der Frage der Schuldenbremse sind.
Und Schuldenbremse, das wird sicherlich ein zentrales Thema werden im Bundestagswahlkampf. Achim Post von der SPD hat es heute auch nochmal gesagt, er ist gerade tätig in einer Kommission. Die SPD will das ganz klar zum Wahlkampfthema machen.
Und wenn ich kurz reingehen darf, Schuldenbremse, da reden wir ja jetzt auch, wenn wir von einer neuen Legislaturperiode reden, reden wir über die Frage, ob man die Verfassung ändert. Das heißt, ob man im Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit, das hieße im Moment mit der Union, was immer das für eine Zukunft.
Ja, genau, da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, weil meiner Ansicht nach macht sich auch Friedrich Merz, der Oppositionsführer, da einen schlanken Fuß. Der hat jetzt gerade mit Blick auf die Ausgaben in Sachen Verteidigung, hat er diesen Haushaltsentwurf heute Mittag, Gudula, du hast es, glaube ich, verfolgen können, scharf kritisiert. Aber er steht doch, sollte er zum Kanzler gewählt werden, dann vor ähnlichen Problemen. Und das war ja auch der Vorwurf, der da von Mützenich kam oder auch von Katharina Dröge, dass man ja auch die Möglichkeit gehabt hätte, nicht nur über eine Notlage Geld zu generieren, sondern möglicherweise noch mal ein Sondervermögen auf den Weg zu bringen für die Verteidigung. Aber dafür hätte man die Union gebraucht. Und man kann es natürlich jetzt leicht alles kritisieren, aber wenn die Union in Regierungsverantwortung stehen sollte, wird sie davon sicherlich wieder eingeholt.
Also das nur noch mal zur Erläuterung. Es gibt diese beiden Möglichkeiten, die Verfassung zu ändern. Das eine ist die Schuldenbremse, die festgeschrieben ist im Grundgesetz, einfach den Mechanismus zu ändern und zu sagen, man kann mehr aufnehmen oder es funktioniert anders. Und die andere Möglichkeit ist eben, etwas gleichrangig daneben zu stellen als Sondervermögen. Und auch dafür muss man aber die Verfassung ändern. Und auch dafür braucht man zwei Drittel. Und auch dafür braucht man im Moment die Union.
Wir wollen jetzt ja nicht über die Schuldenbremse diskutieren. Also ich sehe es tatsächlich auch ein bisschen kritischer, weil ich finde trotzdem, es ist immer eine Frage der Prioritätensetzung. Und bei Haushalten von 450, 460, 470, 480 Milliarden Euro ist schon auch sehr viel Masse, sage ich mal, da. Die Frage ist immer, wo wird sie eingesetzt? Wir werden aber 2026 wahrscheinlich 1 Billion Euro Steuereinnahmen haben. Also da muss man, finde ich auch, aber das führt jetzt so ein bisschen weg. Ich würde es stattdessen lieber noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen, jetzt nach vorne schauen. Also wir haben jetzt schon die ganzen schwierigen Nähte angesprochen, die vielleicht auch reißen können jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Das Ganze geht ja jetzt in den Bundestag. Das heißt, die Fraktionen werden sich drüber beugen. Dann geht es wirklich ums Kleingedruckte sozusagen. Auch wer bekommt was, wo setzen wir an, wo verschieben wir nochmal. Wie ist denn da so eure Einschätzung? Also wird das nochmal richtig kritisch. Wir haben über Wolf Mützenich gesprochen, der wirklich da ziemlich sauer ist und auch ein Frustgefühl da vor sich herträgt.
Und wohl nicht nur er, sondern es hat ja wohl einige Wortmeldungen auch in der Fraktionssitzung heute Morgen gegeben, der SPD.
Es gibt auch von den Grünen Wortmeldungen, wo man sagt zum Beispiel, also Lindner will ja auch den Steuertarif verschieben nach rechts. Das heißt, insgesamt soll die Steuerbelastung langsamer ansteigen. Davon profitieren natürlich auch Gutverdiener. Da gibt es auch bei den Grünen große Sorgen. Also die Frage ist jetzt schon, wir kriegen am 17. Juli die Kabinettsentscheid. Das ist wohl absehbar. Aber wie geht es dann weiter im Bundestag?
Ja, das wird natürlich ein zähes Ringen werden. Die Verhandlungen und die Haushaltsberatung und die Aussprache im Bundestag, Haushaltswoche, das geht dann direkt nach der Sommerpause im September wieder los. Und dann im November, dann gibt es diese berühmte Haushaltsbereinigungssitzung, lange Nachtsitzung wieder mal, wo dann alles in trockene Tücher gebracht werden soll. Also das wird sicherlich kein Spaziergang werden. Auf der anderen Seite wurde heute auch immer wieder von allen dreien betont, sie sind danach gefragt worden, dieser Kompromiss, was bedeutet das für die Koalition? Ist die Ampel jetzt gerettet bis zur Bundestagswahl? Denn wir haben auch hier an der Stelle oft darüber gesprochen, dass es durchaus möglich wäre, dass die Koalition am Haushalt zerbrechen könnte. Ich glaube, das ist auch den Abgeordneten bewusst, also dass man das jetzt nicht nochmal völlig eskalieren lassen würde bei den Haushaltsberatungen. Und man muss schon sagen, es war nicht so ganz ohne. Bis gestern haben uns auch einige gesagt, es gibt da eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 20%, dass es scheitert und die Koalition auseinanderbricht.
Und was jetzt die anstehenden Beratungen im Bundestag betrifft, muss man sagen, das war noch nie anders. Das ist immer so, dass natürlich die Fraktionen da noch mal unterschiedlicher Ansicht sind. Das ist immer so, dass da noch mal gerungen wird. Und dann kommt auch eine Phase, das ist dann unter anderem diese Haushaltsbereinigungssitzung, diese sogenannte Nacht der langen Messer, wo dann auch ganz bestimmte Fachanliegen noch mal besprochen werden. Ich habe auch heute mit Fachpolitiker aus verschiedenen Fraktionen gesprochen, die gesagt haben, sie müssen sich das erstmal anschauen und sie finden das jetzt eigentlich ein ganz normales Verfahren, so wie sich das ihnen jetzt darstellt. Also ich kann das bei der SPD nicht beurteilen, ich kann mir bei den Grünen nicht vorstellen, bei allen Schwierigkeiten, die man jetzt anmeldet, dass das wirklich so heiß wird, dass da hier nochmal irgendwas an Koalition scheitern
kann. Also ich würde es ein bisschen anders sehen, auch von dem, was so aus der SPD wiedergespiegelt worden ist, wie Rolf Mützenich aufgetreten ist. Also ich habe eben den Eindruck, es ist nicht ein normales Haushaltsverfahren jetzt, in das wir jetzt einsteigen, nachdem jetzt endlich sozusagen die Grundlagen geschaffen worden sind durch den Kanzler, den Finanzminister und den Wirtschaftsminister. Also ich habe den Eindruck, es hieß ja immer auch ganz oft, wenn so viel Streit war, ja, wir müssen uns am Riemen reißen, das wird schon und jetzt wird es aber wirklich besser. Ich glaube, da hat sich schon auch was verschoben. Und die Frage ist für mich schon, ob einfach mittlerweile die Reizschwelle bei der SPD so niedrig liegt, ob es nicht dann doch knallen kann, gerade im Herbst, wenn es eben in die Details reingeht. Und wie gesagt, über allem hängt weiterhin die Schuldenbremse, da wird Grüne und SPD werden dann nicht nachlassen. Also das ist beharrliches Bohren und das ist auch die Frage, wie weit wiegt die FDP dann immer ab? Vielleicht lohnt es sich ja doch, dann die Koalition platzen zu lassen.
Die Frage des Scheiterns, da sind wir vielleicht wirklich unterschiedliche Einschätzungen, was ja auch davon abhängt, wen man da gerade anguckt und wen man vor allem im Blick hat. Wo ich dir bestimmt recht geben würde, ist, dass sich der Ton auch noch mal durch diese letzten Wochen der Verhandlungen in der Koalition ganz wesentlich verändert hat. Ich habe selten so viel Ungeduld, Genervtheit, so viele unfreundliche Adjektive übereinander gehört, wie jetzt gerade in den letzten Tagen auch noch mal, als es noch mal gefühlt so ein wenig eskaliert ist oder eben mehr zur Einigung gedrängt hat. Das ist sicherlich etwas, was an der Koalition insgesamt nicht spurlos vorübergeht.
Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier in die Gesichter der Abgeordneten schaue, ich sehe da hinten eine Ricarda Lanco, Chefin der Grünen, die machen einen relativ zufriedenen Eindruck, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man es jetzt endlich geschafft hat, dass
die Sommerpause.
Die Sommerpause kommt, heute Abend kommt der Fußball, das ist alles gerettet, das hatte der Kanzler ja zu Beginn unseres Politik-Podcasts in der Einspielung auch gesagt, das hatten wir uns zum Ziel genommen. Ich muss auch ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich bin nämlich verabredet mit Josephine Schulz von dem Kölner Podcast Der Tag. Und da soll es nämlich auch nochmal um den Haushalt gehen. Da soll ich dann auch noch, ich bin gespannt, was sie mich fragen wird. Da soll es dann auch nochmal um diesen turbulenten Tag heute gehen. Vielleicht der Hinweis auch darauf. Das war unser Politik-Podcast. Der Moritz Metz hat in der Regie mitgehört und ist hoffentlich zufrieden, was wir hier heute auf den Weg bringen konnten. Aber wir werden uns sicherlich noch mal und noch viel öfter über den Haushalt unterhalten. Und Christian Fischer in der Technik hat das hier möglich gemacht, heute Morgen um 6 schon, aber auch jetzt wieder, dass wir hier direkt vor Ort im Bundestag stehen können. Das war die Folge 376, Habemus-Haushalt. Langsam wird es auch zu viel, den ganzen Tag nur gelabert. Irgendwann ist dann auch Schluss, aber ein bisschen müssen wir noch. Frank Capellan sagt Tschüss. Und
ja, Jörg Wünschmerk auch Tschüss.
Gudula Geuter, Tschüss.
Macht's gut. Ach so, was ich noch vergessen habe, sorry, das muss ich noch nachtragen. Natürlich sind wir auch bei dieser Folge interessiert an Kritik, an Anregungen. Und da gibt es ja die bekannte Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de oder Nachrichten über Signal, über WhatsApp. Die könnt ihr richten an uns über die 0160 9130 7007. Das war's jetzt aber. Tschüss aus dem Bundestag.